einen schönen Abend hier im Parkhotel zur Lesung von Karl Weißner. Es ist ja die letzte Lesung heute und es war bewusst, dass wir Karl Weißner zum Schluss für diese Lesereihe eingeladen haben oder dass er jetzt hier ist. Karl Weißner ist als junger Schriftsteller nach Amerika gekommen und hat dort mit der Beat Generation sehr schnell Kontakt aufgenommen. Er hat Zusammenarbeit mit William Burroughs, mit Allen Ginsberg, Jack Michelin und solchen Autoren und hat vor allem die Cut-Up-Methode, war seine Schreibweise, die ist in Deutschland damals überhaupt nicht wichtig oder hat überhaupt keine Bedeutung gehabt. Karl Weißner hatte überhaupt etwas Probleme mit der deutschen Literatur damals gehabt und darum ist er nach Amerika gegangen. Interessanterweise, er hat dann begonnen zu übersetzen und hat eigentlich Charles Bukowski in Deutschland bekannt und berühmt gemacht. Karl Weißner verbindet eine lebenslange Freundschaft. Letztes Jahr haben wir einen Film gezeigt und dieses erste Mal ist mir eigentlich so aufgefallen, dass Bukowski eigentlich hat Interviews gegeben, er hat mich sehr an Thomas Bernhard erinnert. Früher habe ich ihn überhaupt nicht so gesehen. Heute Abend wird Karl Weißner, er hat alle Texte von Bob Dylan übersetzt, habe ich mir gerade sagen lassen, Frank Zappa und Rolling Stones. Er wird aus diesem Fundus heute vorlesen und er hat mir versprochen, wenn Sie nachher Bücher signiert haben wollen, ist er gerne dafür bereit.
Ich sage kurz vorweg, dass ich zum Übersetzen gekommen bin, wie die Jungfrau zum Kind. Ich hatte was anderes vor. Aber als ich das erste Mal in Amerika war, hat Rolf-Dieter Brinkmann diese Wahnsinns-Anthologie von Telefonbuch Dicke namens Acid, neue amerikanische Szene gemacht. Und da waren Leute drin, für deren Texte er beim besten Willen keine Übersetzer in Deutschland gefunden hat. Also saß ich in San Francisco und habe das für ihn übersetzt. Und als ich zurückkam, hatte Bukowski sein erstes richtiges Buch draußen, bis dahin nur so Gedichtbändchen von 40 Seiten oder so. Und ich habe einen Verleger beschwatzt, das zu machen. Und ich glaube, der hat 2000 Stück gedruckt und 1200 davon mussten verramscht werden. Das war kein rasanter Start. Und dann war 2 Jahre Ruhe und dann kam mein Freund Benno Käsmeier, der hatte einen Ein-Mann-Verlag in der Nähe von Augsburg. Und der wollte unbedingt Gedichte von Bukowski haben. Und er konnte 100 Seiten machen und hat gesagt, ich habe 14 Tage Zeit. In 2 Wochen hat er den Text von mir gehabt und 2 weitere Wochen später war das Buch draußen. Das hat Bukowski ungeheuer imponiert, weil er in Amerika von Underground-Verlegern riesige Schlampereien gewohnt war. Und das verkaufte sich aus dem Stand 50.000 Mal ohne jede Werbung und dann im Taschenbuch nochmal 100.000. Das war der Start von Bukowski, ausgerechnet mit dem Schwierigsten, was es gibt, nämlich mit Gedichten. Und dann bin ich dabei geblieben. Und diese Jungs hier haben sich auch mir ausgeliefert. Der Einzige, der ein bisschen was über mich erfahren konnte, war Bob Dylan. Ich bin natürlich nicht an ihn rangekommen, aber Allen Ginsberg, der dann später mit ihm auf die Rolling Thunder Tournee gegangen ist, den hatte ich schon übersetzt. Er sagt, er ist gut, dem kannst du das überlassen. Dann kam irgendwann die Nachricht über den Verlag und Versand 2001. Bob Dylan, Doppelpunkt Karl, es muss sich aber reimen. Das heißt, ich brauchte doppelt so lange, wie wenn ich es ohne Reime hätte machen können. Das hier ist ganz früher, Bob Dylan. Ich habe eine Frau, die ist so gemein, sie steckt meine Stiefel in die Waschmaschine rein. Schießt mit dem Luftgewehr auf mich, wenn ich bade, tut mir Bubblegum in die Marmelade. Sie ist funny, will mein Money, nennt mich Honey. Ich habe einen Freund, der kriecht auf allen Vieren und tut ein Foto von mir mit einem Messer traktieren. Träumt davon, wie er mich erwürgt mit einem Schlips. Und wenn mein Name fällt, tut er so, als ob er rülpst. Ich habe 1 Million solche Freunde. Ich durfte ein Gedicht aufsagen in einem Mädchenpensionat vor ein paar Tagen. Da ging's drunter und drüber, da war was los. Ich landete bei der Mutter Oberin auf dem Schoß. Yippie, ich bin ein Dichter und ich weiß es. Hoffentlich baue ich keine Scheiße. Für François Sardy am Ufer der Seen. Ein riesiger Schatten von Notre Dame grapscht nach meinem Fuß. Studenten von der Sorbonne strampeln auf Rennrädern vorbei. Wirbelnde Farbkleckse, ledern wie das Leben. Die Luft gähnt, gutes Essen. Weit weg von den Bäuchen von Erhard und Johnson bei ihrem Treffen. Das sieht man an dem Namen Erhard, dass es 1964 gewesen sein muss. Da hat er Staatsbesuch in den USA gemacht und das ist immer der Kuss des Todes. Und kurz danach hat er seinen Job verloren. In Bonn. Er hat sich übrigens geweigert, sich von Johnson einen Cowboy-Hut aufsetzen zu lassen. Berge von Verliebten beim Angeln, beim Küssen stapeln sich auf ihren Büchern. Alte Männer ausstaffiert mit gewirbelten Schnurrbärten schwimmen auf Bänken. Massen von Touristen in knallroten Nylonhemden mit Strohhüten auf dem Kopf, Botschafter ihres Landes, werden sich wieder einschiffen bei Sonnenuntergang. Die Schleusen sind offen und mir fällt ein, dass ich ja auch Gitarre spielen kann. Da drüben an der Balustrade, das ist ein guter Platz, da stelle ich mich jetzt hin. Amarillo ist nicht weit, da gehe ich jetzt hin. Ich brauche keinen Mob, keinen Synchronjob oder sonst was, brauche überhaupt nichts. Ein Flugzeug schlauft am Himmel, muss noch durchhalten bis Trinidad. Heute Abend stieg ein Texaner aus einer fliegenden Untertasse. Sein Anzug bestand aus lauter Manschettenknöpfen. Er aß ein Steak zum Frühstück und jetzt ist ihm drunten auf der Straße sein Kühlwasserbehälter explodiert. Das Girl hier wird von einem 63er Mercury Cabriolet überfahren. Und 10 Vögel haben gerade die Grenze von Colorado überflogen. Geschrieben auf dem Rücksitz eines Yellow Cab in Midtown Manhattan. Wir wissen das von Joan Baez, die neben ihm saß. Meistens hat er 3 Sachen gleichzeitig geschrieben auf dem Rücksitz von Taxis. Little Johnny nagelte 5 Fliegen ans Küchenfenster mit dem Hammer seines Vaters, fing kleine Hummeln in Orangensaftflaschen, verdrosch seinen jüngeren Bruder und klemmte seiner Schwester mit dem Mülldeckel die Hand ein. Johnny der Arschkriecher, Papas Footballstar, verpetzte alle Mädchen, die es machten. Ja, das tat er, und für ihn gab's keine, die es nicht machte. Johnny fing immer Streit an. Johnny war ein schlechter Verlierer, schlecht in Mathe, aber seine Eltern bogen es hin. Er krakeelte besoffen in Bars rum und seine Eltern bogen auch das wieder hin. Johnny der Liebenswerte, Johnny mit dem Bürstenhaarschnitt, gute Manieren, immer sauber, stellte etwas dar, auf das seine Eltern stolz sein konnten. Er kam daher wie eine frisch gebadete Ente. Aber der Weg ins College, auf das er wollte, den konnten ihm seine Eltern nicht kaufen. Johnny das Genie, Johnny die beleidigte Leberwurst, Johnny der Ellbogentyp, krachte mit seinem hier Sohn, da hast du ein Auto, guter Junge, Cadillac, gegen eine mir doch scheißegal Eisenbahnbrücke. Und seine Eltern sorgten weiter für ihn, sie kauften ihm neue Taschentücher und Johnny kriegte eine Menge Blumen. Wer tötete Davy Moore? Wie und wann und warum kam es dazu? Ich, sagt der Ringrichter, war es nicht. Zeigt bloß nicht mit dem Finger auf mich. Kann sein, ich hätte ihn noch mal durchgebracht mit einem Abbruch in Runde 8. Aber die Leute wären auf die Stühle gestiegen, weil sie für ihr Geld nichts zu sehen kriegen. Zu dumm, dass er sich nicht mehr muckt. Aber weißt du, ich stand eben auch unter Druck. Ich habe seinen Tod nicht gewollt. Nein, mich trifft gar keine Schuld. Wer tötete Davy Moore? Wie und warum kam es dazu? Wir nicht, sagte die wütende Menge, die Blut sehen wollte und nichts bereute. Dass er letzte Nacht starb, tut uns leid. Wir sehen nur mal gern einen guten Feind. Wir wollten ihm ja nicht ans Leben gehen, wir wollten ihn nur ein bisschen schwitzen sehen. Das kann uns doch niemand übel nehmen. Wir haben seinen Tod nicht gewollt. Nein, uns trifft gar keine Schuld. Wer tötete Davy Moore? Wie und warum kam es dazu? Ich nicht, sagt sein Manager und pafft seine dicke Zigarre. Dass man sich mal irrt, das ist die Norm. Ich hab gedacht, er wäre gut in Form. Für seine Frau und Kinder ist es ein harter Schlag, aber also wenn er krank war, hätte er besser was gesagt. Ich hab seinen Tod nicht gewollt. Nein, mich trifft gar keine Schuld. Wer tötete Davy Moore? Wie und warum kam es dazu? Ich nicht, sagte der alte Spieler. Er hat die Eintrittskarte noch in der Hand. Von mir hat er nichts abbekommen. Ich bin nicht mal in seine Nähe gekommen. Ich habe das dritte Gebot nicht verletzt. Im Gegenteil, ich habe auf seinen Sieg gesetzt. Ich habe seinen Tod nicht gewollt. Nein, mich trifft gar keine Schuld. Wer tötete Davy Moore? Wie und warum kam es dazu? Ich nicht, sagt der Sportreporter und hackt auf seiner Schreibmaschine rum. Am Boxsport liegt's nicht, mal ehrlich. Football ist mindestens genauso gefährlich. Boxen hat Zukunft. Was ist schon dabei? Ist ja nichts als der gute alte American Way. Ich habe seinen Tod nicht gewollt. Nein, mich trifft keine Schuld. Wer tötete Davy Moore? Wie und warum kam es dazu? Ich nicht, sagt der Mann, dessen Schläge ihn kalt auf die Bretter legten und der aus Kuba hergekommen ist, weil Boxen in Kuba verboten ist. Ich habe ihn umgenietet, klar, aber dafür werde ich schließlich bezahlt. Kommt mir nicht mit Mord und von wegen Schuld. War Schicksal, Gott hat es so gewollt. Wer tötete Davy Moore? Talking Blues vom Picnic Massacre in den Bear Mountains. Als ich das erste Mal nach New York kam, in die 6. Straße, in der Lower East Side, hätte ich dort eigentlich in Gesellschaft von lauter Landsleuten sein müssen. Die 6. Straße war voll von Deutschen. Die kamen aber auf folgende Weise um. Ich sah mal so ein Werbeplakat, da ging es um ein Picknick in den Bärenbergen. Kommt alle mit, macht einen Trip, wir bringen euch darauf mit einem Schiff. Bringt eure Frau und eure Kinder, bringt die ganze Familie mit. Ich sofort los und ein Ticket gekauft für dieses Picknick in den Bärenbergen. Kam mit Frau und Kindern runter ans Pier. 6000 Leute dort, sage ich dir. Jeder hatte ein Ticket für den Trip. Macht nicht, sagte ich, ist ja ein großes Schiff. Außerdem volles Haus, sorgt für Stimmung. Wir fahren den Fluss rauf, grad fertig mit zum Abschied winken, da fängt dieser alte Pott an zu sinken. Der alte Kahn sank in einem fort. Komischer Anfang für ein Picknick. Frau und Kinder kamen mir weg. Nie so viel Volk gesehen auf einem Fleck. Das alte Schiff sackt ab wie ein Kloß. 6000 Leute gehen aufeinander los. Hunde bellen, Katzen miauen, Weiber kreischen, Fäuste fliegen. Babys schreien, Polente kommt an, ich mach einen Run. Vielleicht besser, wir sagen das Picknick ab. Ich werde rumgeschubst und umgestoßen. Um mich herum nichts als Schreien und Hosen. Was dann geschah, ist mir nicht bekannt, denn als mir's wieder dämmerte, lag ich am Strand mit zerbeultem Kopf, zusammengesackt, Füße in Fetzen, kahlköpfig, nackt, ganz froh aber, dass ich noch lebte. Ich kam mir vor wie ein Toter auf Urlaub, griff mir den Picknickkorb, machte mich aus dem Staub. Mensch, wäre ich heute früh bloß nicht aus den Federn raus. Na, mir kann's egal sein, was ihr macht, doch wenn's um ein Picknick geht, nehmt euch in Acht, verschont mich damit, bleibt mir damit weg. Mein Bedarf an Picknicks ist für immer gedeckt. Ich bleib in der Küche, ich mach mein eigenes Picknick. In der Badewanne, mit dem Feuerlöscher daneben. Wo kommst du her, mein kleiner John? Wo kommst du her, mein Darling, mein Sohn? Ich komme aus dem Nebel von 12 hohen Bergen. Ich stolperte und kroch über 6 bucklige Highways. Ich ging mitten durch 7 traurige Wälder. Ich blickte hinaus auf 12 tote Meere. Ich war 10.000 Meilen im Schlund eines Friedhofs. Und es wird schwer, es wird schwer, es wird schwer, und es wird schwer. Ein schwerer Regen wird niedergehen. Was hast du gesehen, mein kleiner John? Was hast du gesehen, mein Darling, mein Sohn? Ich sah ein neugeborenes Baby umgeben von Wölfen. Ein Haifer aus Diamanten, auf dem niemand zu sehen war. Einen Zweig, von dem kohlschwarze Bluttropfen fielen. Ich sah ein Zimmer voll Männer mit blutigen Hämmern. Eine kalkweiße Leiter überflutet von Wasser. Ich sah 10.000 Redner mit gebrochenen Zungen. Sah Gewehre und Schwerter in den Händen von Kindern. Und es wird schwer und es wird schwer. Ein schwerer Regen wird niedergehen. Was hast du gehört, mein kleiner John? Was hast du gehört, mein Darling, mein Sohn? Ich hörte das Grollen des Donners, das war eine Warnung. Das Brüllen einer Woge, die war größer als die Erde. hörte 100 Trommler mit blitzenden Händen, hörte 10.000 flüstern, die niemand beachtete, hörte einen verhungern und die anderen lachten, hörte das Lied eines Dichters, der starb in der Gosse. Wen hast du getroffen, mein kleiner John? Wen hast du getroffen, mein Darling, mein Sohn? Ich traf ein kleines Kind neben einem toten Pony, einen weißhaarigen Mann, neben dem ein schwarzer Hund ging. Ich traf eine junge Frau, die lichterloh brannte. Ich traf ein junges Girl, das gab mir einen Regenbogen. Was wirst du jetzt tun, mein kleiner John? Was wirst du jetzt tun, mein Darling, mein Sohn? Ich gehe wieder zurück, ehe der Regen herunterkommt, zurück in die Tiefen der dunkelsten Wälder, wo die Menschen sich drängen mit nichts in den Händen, an Seen und Flüssen, die alle vergiftet sind, wo das Haus in der Schlucht ein dumpfes Gefängnis ist, wo der Henker niemals sein wahres Gesicht zeigt, wo der Hunger wütet und die Seelen vergessen sind, wo keiner was zählt, wo Schwarz die einzige Farbe ist. Wegen dieses Texts und einiger anderer wird er seit 20 Jahren oder 30 für den Nobelpreis gehandelt. Also kann er warten, bis er schwarz wird, denn in Stockholm werden bekanntlich nur noch Luschen ausgezeichnet. Duluth ist ein Umschlagplatz für Eisenerz in Minnesota. Das sind Liner Notes für eine seiner ersten Platten. Es liegt hoch oben auf einem Felsen, der bis in den Lake Superior reingeht. Ich bin da geboren, mein Vater ist auch da geboren. Meine Mutter kommt aus dem Iron Range im Norden. Der Iron Range ist eine lange Kette von Bergarbeitersiedlungen, beginnt in Grand Rapids und endet in Eveleth. Wir zogen da auf, als ich noch ein Kind war, um in Hibbing bei den Verwandten meiner Mutter zu wohnen. Hibbing hat die größte Eisenerzgrube der Welt, die im Tagebau betrieben wird. Hibbing hat Schulen, Kirchen, Lebensmittelläden und ein Zuchthaus. Es hat Highschool-Footballspiele und ein Kino. Hibbing hat frisierte Autos, die freitagabends mit Vollgas durch die Gegend rasen. Hibbing hat Straßenecken mit Bars, in denen Polka-Kapellen spielen. Man kann am einen Ende vom Hibbing auf der Hauptstraße stehen und glatt bis über die Stadtgrenze am anderen Ende raussehen. Hibbing ist eine gut alte Stadt. Ich bin aus ihr weggerannt, als ich 10, 12, 13, 15, 15,5, 17 und 18 war. Ich wurde immer wieder geschnappt und zurückgebracht, bis auf einmal. Meinen ersten Song schrieb ich für meine Mutter und gab ihm den Titel Für Mutter. Ich schrieb ihn in der 5. Klasse und der Lehrer gab mir dafür eine 2+. Bob Dylan's New Orleans Rag. Ich war mal ziemlich aufgeschmissen, drunten in New Orleans. Fühlte mich irgendwie elend, mies und deprimiert. Da kam so ein Kerl vorbei, hat gar nicht erst gefragt. Ich kenne eine, hat er gesagt, die bringt dich wieder in Fahrt. Ich, nicht lange überlegt, ich habe sofort gesagt, los, gehen wir zu der Dame, mal sehen, was sie zu bieten hat. Wir schipperten über den Fluss, ganz frank und frei, und standen vor einer Haustür Nummer 103. Ich war gerade drauf und dran, an diese Tür zu pochen, da kam dieser Kerl daraus. Der hatte echt weiche Knochen. Er torkelte und hinkte, wirkte überhaupt nicht munter. Er jammerte und stöhnte und wankte die Straße runter. Tja, auf geht die Tür und ich krieg noch einen zu sehen. Der schlenkert und schlackert, kann überhaupt nicht mehr stehen. Er wirkt verängstigt, seine Augen sind rot, als hätte er sich mit einem Bären gekloppt und wäre schon halb tot. Well, ich linste durchs Schlüsselloch und im Flur sah ich noch einen langbeinigen Menschen, der kroch auf allen Vieren. In gebrochenem Französisch murmelte er ein Gebet und sah aus, als hätte man ihn durch die Mangel gedreht. Mir verging das Klopfen. Ich hatte keinen Bock, hatte Angst, mich zu bewegen, war unheimlich geschockt. Ich summte ein kleines Lied und scharrte mit den Füßen und fing an, mich langsam nach rückwärts zu verkrümeln. Ich schaffte die nächste Ecke und tat, als hätte ich keine Eile. Doch als ich um die Ecke rum war, rannte ich eine ganze Meile. Mann, ich rannte nicht, weil mir schlecht war. Ich rannte, weil mir die Geschichte nicht ganz echt war. Auf den Reim bin ich heute noch stolz. ich rannte drauf los, hab mich mächtig gesputet. Ich glaube, ich schaffte die Meile in weniger als einer Minute. Ich lief über den Balken und fiel über den Strauch. Ich sprang auf einen Güterzug in vollem Lauf. Deshalb, wenn du da unten in Louisiana rumziehst und dich einsam fühlst und nach einer Bleibe umsiehst, dann hau dich lieber für eine Nacht ins Heu, aber leg dich nicht an mit der Dame in 103. Wenn ich's nochmal mit dir zu tun kriege, Baby, dann hast du nichts zu lachen. Und wenn ich 10.000 Jahre darauf warten müsste, Baby, sogar das würde ich machen. Eine Katze hat 9 Leben, ein Millionär hat 1 Million Dollar, König Saud hat 400 Frauen, jeder hat Dinge, die ihm Freude machen. Ich freue mich, wenn ich's nochmal mit dir zu tun kriege, denn dann, Baby, hast du nichts zu lachen. Ich brauche kein Geld, nur einen Tag, wo alles läuft. Baby, und der Tag wird fürchterlich. Ich sauf mir einen an und du weißt, ich bin ein Mann, wenn du mich brüllen hörst. Hoppla, jetzt komm ich. Du hast mich auseinandergenommen und in meine Bestandteile zerlegt. Du hast mir das Herz durch die Rippen gedrückt und den Kopf auf den Rücken gedreht. Na schön, aber wenn ich erst wieder stehen kann, dann weiß ich genau, was ich mache. Ich sag dir, nimm liebevolle Deckung, denn dann, Baby, hast du nichts zu lachen. Ich penne von deiner Terrasse, damit ich den Zeitpunkt nicht verpasse. Das ist nun mal so meine Art. Du brauchst nur aus dem Fenster zu gucken. Dann siehst du mich da hocken und allerhand Sachen murmeln in meinen Bart. Und wenn meine Zigarette zu Ende ist und mein Fusel ist ausgetrunken, wenn ich meine Träume ausgeträumt habe und meine Gedanken sind gedunken, wenn das alles gelaufen ist, dann werde ich mich an die Hauptsache machen. Und ich sag dir klipp und klar, es war besser, du machst dich rar, denn dann, Baby, hast du nichts zu lachen. Der einsame Tod der Hattie Carroll. William Zanzinger brachte die arme Hattie Carroll um mit einem Gehstock, den er in seinen diamantengeschmückten Fingern hielt, bei einer Abendgesellschaft der Baltimore Hotel Society. Und die Kripo wurde gerufen und nahm ihm die Waffe weg und fuhr mit ihm zur Polizeiwache runter. Dort schrieb man ins Protokoll: William Zanzinger, vorsätzlicher Mord. Doch ihr, die ihr von Schande redet und glaubt, das Richtige zu meinen, nehmt eure Taschentücher von den Augen. Noch ist es nicht Zeit zum Weinen. William Zanzinger, im 24. Lebensjahr, Besitzer einer Tabakfarm von 240 Hektar, Sohn wohlhabender Eltern, die ihn verwöhnen und schützen, und mit Verwandten, die in Maryland in hohen Ämtern sitzen, hatte für seine Tat nur ein Schulterzucken übrig und ein verächtliches Schnauben und unflätige Flüche. Und im Handumdrehen stellte er Kaution und war wieder frei. Hattie Carroll war eine Küchenmagd, die in ihren 51 Jahren 10 Kinder geboren hat, die den Tisch deckte und den Müll raustrug, am unteren Tischende saß, ohne zu klagen und sich nicht mal traute, ein Wort zu sagen, und nach dem Essen den Tisch abräumte, den Aschenbecher leerte und den Dreck zusammenkehrte. Sie lag tot in ihrem Blut, erschlagen mit einem Stock, der durch die Luft gesaust und heruntergezischt, in der Hand eines Menschen, den die Mordlust überkam. Dabei hatte sie dem Zanzinger nie etwas getan. Im ehrwürdigen Gerichtssaal schlug der Richter auf den Tisch, um zu zeigen, dass alle gleich sind und dass Verlass ist auf das Gericht und dass sich am Gesetz nichts deuteln und drehen lässt und dass es selbst die Vornehmen nicht ungeschoren lässt, wenn sie die Polizei ertappt und vor den Kadi schickt und dass es auf der Leiter des Gesetzes kein Oben und Unten gibt. Er musterte den Menschen, der grundlos getötet hatte, von einem Augenblick zum anderen, nur weil ihm gerade danach war. Und er saß da in seiner Robe und sprach sehr würdevoll und verkündete eine Strafe, die als Sühne gelten soll. 6 Monate für William Zanzinger. Doch ihr, die ihr von Schande redet und glaubt, das Richtige zu meinen, nehmt eure Taschentücher vors Gesicht, denn jetzt habt ihr Grund zum Weinen. Hier versucht er den Weltrekord in Reimen inklusive Binnenreime aufzustellen. Das hat mir extra Probleme gemacht. Wie heißt der? All I wanna do is be friends with you. Baby, mir geht's nur um eins. Ich möchte nicht den Rang ablaufen, das Kleid zerraufen, den Schneid abkaufen, dich simplifizieren oder klassifizieren, dich in das Licht oder aufs Glatteis führen. Baby, mir geht's nur um eins. Ich möchte dein Kumpel sein. Nein, und ich möchte keinen Streit mit dir kriegen, dich betrügen oder belügen, dich verraten oder verbraten, dich verladen oder dir schaden. Baby, mir geht es nur um eins, dass wir Freunde sind. Ich möchte dich nicht drangsalieren, dich blockieren oder schockieren, analysieren, kategorisieren, kurz verführen und abservieren. Baby, mir geht's nur um eins, dass wir Freunde sind. Ich möchte keinen Stunk dir machen, wegen dummer Sachen dich runtermachen oder beschämen oder vergrämen und hämisch deine Fehler erwähnen. Baby, mir geht's nur um eins, ich möchte dein Kumpel sein. Ich will nicht deine Verwandten sehen, dir den Kopf verdrehen, dich ausflippen sehen, dich sezieren und examinieren, dich inspizieren und dann reklamieren. Baby, mir geht es nur um eins, ich möchte dein Kumpel sein. Ich möchte nicht die Tour vermasseln, dich nur vernaschen und sitzen lassen. Mir geht es nicht darum, dass du fühlst wie ich, siehst wie ich oder bist wie ich. Baby, mir geht es nur um eins, ich möchte dein Kumpel sein. Motor, Psycho, Albtraum. Ich klopfte an ein Bauernhaus, suchte ein Nachtquartier. Ich war hundemüde, hatte einen langen Weg hinter mir. Ich rief, hey, ihr da drin, lässt mich denn keiner rein? Ich stand da auf den Stufen, Mutterseelen allein. Ja, da kommt dieser Bauer raus, der muss gedacht haben, ich stehe auf dem Schlauch. Er guckt mich an und steckt mir sofort seine Knarre in den Bauch. Ich warf mich zu Boden, flehte um Erbarmen. Bitte nicht schießen, ich stehe auf Farmer. Er spannt den Hahn, er brüllt und schreit. Ich wette, du bist der Hausierer, der sich hier ständig rumtreibt. Ich sag, nein, 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 ich bin Tierarzt. Ehrlich wahr, ich bin anständiger Junge, ich war auf dem College sogar. Da erschien seine Tochter, die hieß Rita. Sah aus, als käme sie direkt aus La Dolce Vita. Ich sofort überlegt, wie ich die Situation wieder rette und dem Alten gesagt, was für eine hübsche Farm er hätte. Er sagt, was weiß ein Arzt von Landwirtschaft um alles auf der Welt? Ich sag, nein, ich kam in einem Kuhstall auf die Welt. An dem Dreck unter meinen Fingernägel konnte er sehen, dass ich nicht lüge. Er grinst so in sich rein und sagt, ich schätze, du bist müde. Ich sag, stimmt, 10.000 Meilen habe ich heute schon abgerissen. Er sagt, ich habe ein Bett für dich, kannst dich verpissen. Nur eine Bedingung, du begibst dich sofort zur Ruhe, langst meine Tochter nicht an und melkst morgen früh meine Kuh. Ich schlief wie eine Ratte, plötzlich höre ich was klappern. Da stand Rita, genauso wie Tony Perkins in Psycho. Sie sagte, möchtest du unter die Dusche? Komm mit, ich zeig sie dir. Ich sag, nee du, nicht mit mir, den Film kenne ich schon. Verdammt, denke ich, hier musst du schnellstens raus. Und sie wieder, was ist jetzt mit Duschen? Wie sieht's aus? Ja, ich konnte nicht weg, außer der Alte hätte mich rausgejagt. Denn das mit dem Melken hatte ich ja fest zugesagt. Deshalb musste ich was bringen, was ihn trifft, so richtig hart. Und ich brüllte drauf los. Ich stehe auf Fidel Castro und seinen Bart. Rita wurde sauer, der Trick hat ja gar nicht behagt. Da kam er schon der Alte angepoltert und schrie, was hast du da eben gesagt? Ich sagte, ich stehe auf Fidel Castro, hast mich schon richtig verstanden. Und duckte mich weg, als er ausholte, um eine bei mir zu landen. Rita maulte irgendwas daher, von wegen ihrer Mutter, die sich im Grab umdreht. Seine Faust krachte in den Frigidär. Er schrie, dass er mir ans Leben geht, wenn ich nicht in 2 Sekunden verschwunden wäre. Du vaterlandsloser, verstunkener, kommunistischer Veterinär! Well, er schmiss mir den Reader's Digest an den Kopf und als ich sah, dass er nach seiner Knarre griff, machte ich einen Salto rückwärts, sprang direkt durchs Fenster mit 100 Sachen, um sodann eine Bruchlandung in seinem Blumenbeet zu machen. Rita sagte, komm zurück, er schoss daneben, die Sonne ging auf und ich rannte um mein Leben. Heimweh Blues aus dem Keller, Subterranean Homesick Blues. Johnny sitzt im Keller und mixt die Medizin. Ich gehe durch die Unterführung, mach mir Gedanken über die Regierung. Der Mann da im Trenchcoat, Abzeichen dran, arbeitslos, sagt, er wird seinen Husten nicht los, will dafür eine Entschädigung. Junge, gib acht, hast was falsch gemacht. Wer weiß, wann es war, aber beim nächsten Mal. Verdrück dich lieber und mach dich rar, such dir einen neuen Partner, klar. Maggie kommt auf linken Fuß, Gesicht verschmiert mit schwarzem Ruß, sagt, die Bullen hätten wieder mal Stoff in ihrem Bett versteckt, egal, das Telefon wird sowieso abgehört. Maggie sagt, nach dem, was man so hört, hat der Staatsanwalt Befehl gegeben, Anfang Mai alle Hops zu nehmen. Also pass auf, fall bloß nicht auf, geh auf Zehenspitzen, lass den Dealer abblitzen, lass die Feuerwehr schwitzen. lass nichts auf dir sitzen, wirst es schon ritzen. Wenn ein Zivilbulle hinter dir geht, brauchst du wahrhaftig kein Wetterprophet zu sein, um zu wissen, woher der Wind weht. Werd krank, werd gesund, schmeiß das Tintenfass um, läuten lassen, die Leute passen, wollen sich nichts andrehen lassen. Geh härter ran, sie zeigen dich an, gefälschte Unterschrift, in Blindenschrift, Untersuchungshaft, Kaution muss her, klappt es nicht, geh zum Militär. Junge, sieh dich vor, die hauen dich übers Ohr. Fixer Gauner, schwere Jungs hängen vor den Kinos rum. Das Girl am Springbrunnen wartet auf den nächsten Dumm. Lauf keinen Gurus nach, wirf lieber eine Münze in der Parkuhr nach. Wirst geboren, rote Ohren, Schulranzen, Romanzen, lernst tanzen, kleidest dich ein, machst dich fein, versuchst ein Erfolg zu sein, bist nett zu ihr, zu ihm, kaufst Geschenke, tust nicht stehlen, nichts entwenden. 20 Jahre die Schulbank gedrückt, dann wirst du ans Fließband geschickt. Junge, pass auf, du wirst verkauft. Besser, du schnappst dir einen Kerzendocht und verkriechst dich in ein Loch. Trag keine Sandalen, bleib weg von Skandalen. Willst du kein Penner sein, schieb dir einen Kaugummi rein. Die Pumpe ist ruiniert, die Vandalen haben den Schwengel abmontiert. Ich las mir eine Frau auf letzte Nacht. Ich war blau, aber sie hat mich schnell nüchtern gemacht. Sie nahm ihr Schutzblech ab, dann ihre Klingel, dann die Perücke und sagte, na komm du Schlingel, ich nichts wie ab, splitternackt aus dem Fenster. Ab und zu schätze ich einen starken Trunk, watschle wie eine Ente, stampfe wie ein Skunk. Macht mir nichts aus, wenn ich mich blamier, meine kleine Lady hält immer eisern zu mir. Hier ist sie, stolz wie noch was. Ich war draußen, strich den alten Stall an, da ist ein Pott schwarze Farbe auf den Kopf mir gefallen. Ich gehe runter, denke, nimmst ein Bad. Konnte von Glück sagen, dass man mich reingelassen hat, kostet ein Vierteldollar. Und ich musste mich beeilen, da wartete schon eine, der wollte in die Sauna. Mein Telefon klingelt, ich gehe ran, Präsident Kennedy ruft mich an. Er sagt, mein Freund Bob, was fehlt unserem Land? Es stagniert ja so. Ich sag, mein Freund John, Brigitte Bardot, Anita Ekberg, Sophia Loren. Steck sie mit Ernest Borgnine in ein Zimmer. Ja, ich hab eine Frau, die schläft auf der Pritsche. Sie kreischt und krakeelt, ist ein echtes Flittchen. Sie schlägt mich ab, sie kitzelt mich mal hier, wickelt mich um den Finger und kauft mir Bier. Sie macht Flitterwochen ununterbrochen, ist völlig enthemmt und ein Naturtalent. Ich brauch nicht mal lochen, ich kann ruhig schlafen. Ich hab nämlich eine Frau, die arbeitet im Hafen. Sie langt kräftig zu, steht bis zum Hals im Dreck, schickt mir jede Woche meinen monatlichen Scheck. Sie ist einsame Spitze, kennt irre Witze, singt wie eine Gießkanne, haut jeden in die Pfanne. Eines Abends, mitten in der Woche, hatte ich mich wieder mal ins Bett verkrochen. Ich träumte, die Luftschutzsirene heult und ich bin hinter einer Frau her, die ist mir ausgekeilt. Es war Little Bo Peep. Ich sprang über einen Luftschutzkeller, ich sprang über eine Bohnenstaude, ich sprang über ein Riesenrad. Dieser Redner da macht mich unheimlich an. Ich soll ihn wählen für ein öffentliches Amt. Da vor der Kirche predigt er nun, erzählt mir, er wolle für jeden was tun. Er isst Brezeln, er isst Pizza, er isst Kutteln, er isst Bullshit. Ich hock mich vor den Fernseher hier und schalte auf Kanal Nummer 4. Aus der Dusche kommt ein erwachsener Mann mit einer Flasche Haaröl in der Hand. Dieses Zeug für Promenaden-Heinis. Well, die witzigste Frau traf ich in der Oper. Sie war die Ururenkelin von Meister Propper. Sie nimmt etwa 15 Bäder pro Tag und fragt mich, warum ich einen Zinken wie eine Zigarre habe. Sie hat eine ziemliche Macke. Wenn ihr wissen wollt, warum ich so saufe, es gibt mir einen klaren Kopf und vertreibt mir die Flausen. Ich laufe einfach rum und singe einen Song und kommen bessere Zeiten, werde ich was Besseres tun. Ich bin mal in einer auflagenstarken deutschen Zeitung bezichtigt worden. Ich wüsste nicht, was Mr. Clean heißt. Das heißt nämlich Herr Saubermann. Ein Rockkritiker. Der hat erst versucht, das beim Spiegel abzuladen, dann bei der Deutschen Allgemeinen Sonntagszeitung. Dann ist er bei diesem Bumsblatt gelandet. Das hat aber immer noch einige Auflage. Und in der Preislage hat sich die Kritik abgespielt, die an mir geübt wurde. Nun weiß aber jede Hausfrau, dass Mr. Clean ein Erzeugnis der Firma Procter & Gamble ist. was in Deutschland unter dem genialen Titel Meister Propper verkauft wird. Kann man nichts mehr dazu sagen. Kommt man nicht mehr dazwischen. Maggie's Farm. Ich werde nicht mehr arbeiten auf Maggie's Farm. Nein, ich werde nicht mehr arbeiten auf Maggie's Farm. Am Morgen wache ich auf, falte die Hände und bete um Regen. Ich muss an so viel denken, das macht mich ganz verrückt. Sogar den Boden muss ich schrubben. Das ist ein starkes Stück. Nein, ich werde nicht mehr arbeiten auf Maggie's Farm. Und für Maggie's Bruder arbeite ich auch nicht mehr. Nein, für Maggie's Bruder arbeite ich nicht mehr. Er gibt mir 5 Cent, er gibt dir 10, dann grinst er und sagt, na, ist es ja nicht schön. Und wenn du eine Tür zuschlägst, kassiert er ab und zwar schwer. Nein, für Maggie's Bruder arbeite ich nicht mehr. Ich arbeite auch nicht mehr für Maggie's Paar. Er drückt seine Zigarre in deinem Gesicht aus, nur zum Spaß. Sein Schlafzimmerfenster ist aus Backstein, nicht aus Glas. Vor seiner Tür steht die Nationalgarde-Spalier. Oh, für Maggie's Paar arbeite ich nicht mehr. Ich arbeite auch nicht mehr für Maggie's Ma. Sie macht das Personal mit Gott und den Gesetzen bekannt. Alle sind sich einig, sie hat hier die Hosen an. Sie ist 68, tut aber, als ob sie 24 wäre. Nein, für Maggie's Ma arbeite ich nicht mehr. Ich werde nicht mehr arbeiten auf Maggie's Farm. Ich bin, wie ich bin, und das störte noch nie. Doch die hier wollen alle, dass man so ist wie sie. Sie singen, während man schuftet, und das stinkt mir sehr. Nein, auf Maggie's Farm arbeite ich nicht mehr. Sie verkaufen Ansichtskarten von der Hinrichtung. Sie bräunen ihre Pässe Blatt für Blatt. Im Schönheitssalon drängen sich die Matrosen. Der Zirkus ist in der Stadt. Hier kommt der blinde Polizeichef. Er wird von allen Seiten gestoßen. Die eine Hand gefesselt an den Seiltänzer, die andere in seiner Hose. Und das Überfallkommando möchte was erleben. Es juckt sie so, während Lady und ich aus dem Fenster sehen. In der Desolation Row. Der Mond ist kaum noch zu sehen, die Sterne verglimmen ganz sacht. Die alte Wahrsagerin hat ihre Bude dicht gemacht. Alle außer Kain und Abel und den Glöckner von Notre Dame machen Liebe oder denken an den Tag, als der Regen kam. Und der gute Samariter zieht sich an und macht sich fertig für die Show. Er geht heute Nacht aufs Volksfest in der Desolation Row. Und Ophelia steht am Fenster. Sie macht mir wirklich Kummer. Sie ist gerade 22 geworden und ist schon eine alte Jungfer. Den Tod findet sie so romantisch. Ihr Keuschheitsgürtel kneift. Ihr Beruf ist ihre Religion. Ihre Sünde, dass sie sich darauf versteift. Und obwohl sie scheinbar nur Augen hat für Noahs großen Regenbogen, linst sie ständig um die Ecke in die Desolation Row. Einstein verkleidet als Robin Hood mit einem Koffer voll Memoiren, kam vor einer Stunde hier vorbei mit seinem Freund, einem eifersüchtigen Scholan. Er sah so echt zum Fürchten aus, dass ich ihm eine Zigarette gedreht. Dann ging er fort, schnupperte an Abflussrohren und rezitierte das Alphabet. Heute würde man ihn glatt übersehen, doch er war mal berühmt, long ago, für sein Spiel auf der elektrischen Geige in der Desolation Row. Dr. Schmand tut seine Welt in einem ledernen Becher aufbewahren, doch seine geschlechtslosen Patienten versuchen, sie in die Luft zu jagen. Seine Helferin, eine lokale Niete, bewacht die Ziankali-Vorräte und auch die Kerzen, auf denen steht Gott Gnade seiner Seele. Sie blasen ihre Trillerpfeifen, das macht sie richtig froh. Man hört sie, wenn man die Ohren spitzt, auf der Desolation Row. Girlanden sind über die Straße gespannt, alles ist bereit für die Fiesta. Das Phantom aus der Oper hat täuschende Ähnlichkeit mit einem Priester. Casanova kriegt eine Gehirnwäsche, damit er selbstbewusster wird. Erst vergiften sie ihn mit Worten, dann kriegt er den Hals zugeschnürt. Um Mitternacht kommen die von der Kripo, lauter übermenschliche Genies. Die gehen los und verhaften alle, die mehr wissen als sie. Und schleppen sie dann in die Fabrik, wo man die Herzanfallmaschine ihnen auf die Schultern montiert. Und dann wird das Kerosin heruntergebracht von den Bergen, von Versicherungsagenten, die so dafür sorgen, dass keiner durchkommt bis zur Desolation Row. Neros Neptun erlebe hoch, die Titanic fährt morgen früh. Und alle schreien durcheinander, auf wessen Seite steht ihr? Und Ezra Pound und T.S. Eliot balgen sich auf der Kommandobrücke, während Calypso-Sänger über sie lachen und Fischer ihre Blumensträuße zicken zwischen den blauen Fenstern der See, wo Meerjungfern singen im Chor und keiner sich
groß Gedanken macht über die Desolation Row. Tiny Montgomery. Well, du kannst allen sagen, drunten im alten Frisco, sag ihnen, Tiny Montgomery lässt grüßen. Und alle Boys und Girls kriegen was zu lachen, denn Tiny Montgomery wird ein Fass aufmachen. Du kannst es allen im alten Frisco sagen, dass Tiny Montgomery kommt, um guten Tag zu sagen. Stinky Moo und Frank den Blassen wird man beide aus dem Knast entlassen. In einem Bildband über Vögel sind Brecheisen und Pfeile drin. Sag den beiden, Tiny bringt sie ihnen hin. Kratz deinen Alten, pack die Ische ein, tu einen zischen und bring einen heim. Hau auf den Tisch, lass den Sauerteig sprießen, sage ihn allen, Tiny Montgomery lässt sie grüßen. Da stammt sie aus der Ecke von Oh me, oh my, my country pie. Er ist der König der Säufer und ein Fummler dazu. Sieh dich vor, Lester. Aufgepasst, Lou. Geh in die Gewerkschaft. Werd im Kloster froh. Sag ihn allen, deine Montgomery sagt Hallo. Also schmiert das Schwein und lobe den Herrn. Geht raus und gießt den Hund mit Benzin. Trickst ihn aus, gebt dem Stinker einen Keks. Nehmt ihn mit runter und seht zu, wie er wächst. Macht keinen Wind, aber steigt voll ein und bringt es rein mit dem heiligen Schein. Der dreibeinige Mann tut aus der Hüfte schießen. Sag ihn allen, Montgomery lässt grüßen. Steckbrieflich gesucht, gesucht in Kalifornien, gesucht in Buffalo, gesucht in Kansas City, gesucht in Ohio, gesucht in Mississippi, gesucht im alten Cheyenne. Wo immer du dich umsiehst heute Nacht, könntest du den Gesuchten sehen. Ich könnte in Colorado sein, auch Georgia wäre drin, wo ich für einen arbeite, der vielleicht nicht mal weiß, wer ich bin. Wenn du mir je begegnest und mich erkennst auf meiner Flucht, dann sag bloß keinem was davon, denn du weißt, ich werde gesucht. Gesucht von Lucy Watson, gesucht von Jeannie Brown, gesucht von Nellie Johnson, gesucht in der nächsten Town. Ich verfuhr mich in El Paso, kaufte mir eine Karte für einiges Moos, kam auf dem verkehrten Weg nach Juarez rein mit Juanita auf dem Schoß. Von Shreveport bis Abilene habe ich gepennt und hätte nie geahnt, dass ich im halben Weg an der Stadt vorbeikam, wo man ebenfalls nach mir fahndet. Gesucht in Albuquerque, gesucht in Syracuse, gesucht in Tallahassee, gesucht in Baton Rouge. Überall, wo ich hinkomme, gibt es jemanden, der mir auf die Pelle rückt. Und wo du dich umsiehst heute Nacht, erhaschst du vielleicht von mir einen Blick. Gesucht in Kalifornien, gesucht in Buffalo, gesucht in Kansas City, gesucht in Ohio, gesucht in Mississippi, gesucht im alten Cheyenne. Wo immer du dich umsiehst heute Nacht, könntest du den Gesuchten sehen. So wie der alte Saxophon Joe lacht, wenn er sich über den Schweinkopf hermacht. Oh me, oh my, mag ich mein Country Pie. Ich höre dem irren Fiedler zu, wenn er spielt, vergeht die Nacht im Nu. Oh me, oh my, das gute Country Pie. Himbeeren, Erdbeeren, Zitronen, Limonen, ich nehm's, wie's kommt. Blaue Beeren drin, Äpfel, Kirschen, Kürbis und Pflaumen. Ruf mich zum Essen, Honey, und ich komm. Sattelt mir meine große weiße Gans, schnallt mich auf ihr fest und los geht der Tanz. Oh me, oh my, das gute Country Pie. Ich brauch nicht viel, ich sag's ganz frei, anspruchsvoll bin ich nicht. Geb mir nur mein Country Pie, ich schmeiß es auch keinem ins Gesicht. Lasst es vom alten Pfirsichbaum prasseln, Little Jack Horner wird mir nichts vermasseln. Oh me, oh my, das gute Country Pie. Heute Nacht bleibe ich hier bei dir. Ich werfe mein Ticket aus dem Fenster und meinen Koffer gleich hinterher. Ich fege meine Sorgen aus der Tür. Ich brauche sie nicht mehr, denn heute Nacht bleibe ich hier bei dir. Ich hätte heute früh schon weiterziehen sollen, doch allzu schwer fiel es mir. Oh, deine Liebe möbelt mich mächtig auf. Ich warte schon den ganzen Tag darauf, dass ich heute Nacht hier bleiben kann bei dir. Es ist ja wirklich auch kein Wunder, als Fremder ist man wenig Liebe gewöhnt. Du hast mich verhext und ich ging unter. Jetzt fällt mir's sehr schwer zu gehen. Ich höre die Lokomotive pfeifen, der Stationsvordreher tritt aus der Tür. Siehst du auf der Straße einen armen Mann, sag ihm, dass er meinen Platz haben kann, denn heute Nacht bleibe ich hier bei dir. Ich werf mein Ticket aus dem Fenster und meinen Koffer gleich hinterher. Ich fege meine Sorgen aus der Tür, ich brauche sie nicht mehr. Denn heute Nacht bleibe ich hier bei dir. Es muss doch einen Ausweg geben, sagte der Hofnarr zum Dieb. Das Durcheinander ist zu groß, das ist mir gar nicht lieb. Geschäftemacher trinken meinen Wein, Bauern pflügen meine Scholle. Doch wozu das alles? Sie wissen es nicht und werden es auch nie wissen wollen. Kein Grund, sich aufzuregen, sagte der Dieb. Es sitzt hier unter uns gar mancher, der meint, das Leben sei nur ein Witz. Doch du und ich, wir kennen das. Unser Schicksal ist es nicht, drum lass uns hier nicht schwadronieren. Es ist spät, schon schwindet das Licht. Oben auf dem Wachturm ließen Prinzen schweifen ihren Blick. Unten kamen und gingen Frauen, auch Diener, barfuß und gebückt. Draußen in der Ferne hörte man den Schrei des Kojoten. Zwei Reiter nahten sich. Der Sturmwind begann zu toben. Bei den Rolling Stones weiß man manchmal nicht, was von wem ist. Deshalb wurde die Ausgabe immer dicker, weil meine Kollegen, die mitgemacht haben, die Platten abgehört haben und sogar Live-Aufnahmen durchgescannt, mit dem Ergebnis, dass man einen Haufen Varianten von Rolling Stones-Texten hatte, die irgendwann überhaupt keinen Sinn mehr ergeben haben. Man kann hier nicht auf den Mittelwert peilen, der ist schwer auszumachen. Deshalb haben wir einfach alles stehen lassen und genommen, wie es kam. Oh, helfen Sie mir, Doktor, bei mir ist was kaputt. Wo mal mein Herz war, da spüre ich ein Stechen. Mal gibt es Ruhe, dann fängt es wieder an. Bitte können Sie es mir nicht rausnehmen und diesem Spiritusglas verwahren? Oh, bitte hilf mir, Mama, ich bin krank. Heute ist mein schwarzer Tag. Das Girl, das ich heiraten soll, ist eine krummbeinige Sau. Ich habe mich schon volllaufen lassen wie ein Schwamm. Alles nur für den Reim. Nur keine Angst, zieh dich an, rief meine Mutter und goss mir Bourbon in den Rachen. Zieh dir die Socken hoch, steig in deinen Anzug. In einer Stunde bist du unter der Haube. Oh, helfen Sie mir, Doktor, bei mir ist was kaputt. Wo mal mein Herz war, da spüre ich ein Stechen. Mal gibt es Ruhe, dann fängt es wieder an. Bitte können Sie mir es nicht rausnehmen und in diesem Spiritusglas verwahren. Ich zog mir zitternd meine Jacke an. Sie hatte messerscharfe Bügelfalten. Ich steckte den Ehering in die Tasche und da war ein Zettel drin. Mein Herz schlug mir bis zum Hals. Darling, stand da, tut mir leid, dass ich dir wehtun muss, aber ich habe nicht den Mut, es dir ins Gesicht zu sagen. Ich bin unten in Virginia mit einem Cousin Lou. Es wird also heute keine Hochzeit geben. Ach, Herr Doktor, ich bin ja so kaputt vor Glück. Sie können mir mein Herz wieder reintun. Ich weine Tränen der Erleichterung. Mein Puls ist wieder ganz normal. Ich sitze in der Bar und schütte es mir rein in Jackson. Und auf der Straße scheint die Sommersonne. Von den Barqueens habe ich viele gehabt in Jackson. Doch auch im Vollrausch denke ich noch an dich. Bei diesen Spelunkenweibern kriege ich den Spelunkenblues. Eine Geschiedene habe ich flachgelegt in New York City. Ich musste erst noch richtig hinlangen, dann hat die Dame mich mit Rosen überschüttet. Sie putzte mir die Nase und dann gab sie mir den Rest. Bei diesen Spelunkenweibern kriege ich den Spelunkenblues. Die erste Strophe hat Keith Richards nicht gefallen, deshalb heißt sie fortan: Ich traf eine saufende Barqueen in Memphis. Die wollte mich nach oben schleppen auf eine Nummer. Sie musste mich über die Schulter hieven, doch auch im Vollrausch denke ich nur an dich. Jumpin' Jack Flash, echtes Problemkind. Ich kam zur Welt in einen tobenden Orkan und brüllte im prasselnden Regen meine Mutter an. Aber jetzt ist alles gut, es macht sogar Spaß. Jetzt ist alles gut, ich bin Jumpin' Jack Flash. Es macht Spaß, Spaß, Spaß. Ich wuchs auf bei einer zahnlosen Vettel mit Bart. Meine Erziehung bestand aus Schlägen auf den Arsch. Und jetzt ist alles gut, es macht sogar Spaß. Jetzt ist alles gut. Ich bin Jumpin' Jack Flash. Es macht Spaß, Spaß, Spaß. Ich ging unter, wurde an Land gespült. Man hielt mich für tot. Ich schlug lang hin und sah, dass meine Flüse bluteten. Ich starrte mürrisch den Rest einer Brotkruste an. Ich wurde gekrönt mit einem Nagel mitten durch den Kopf. Aber jetzt ist alles gut. Es macht sogar Spaß. Jetzt ist alles gut. Ich bin Jumpin' Jack Flash. Es macht Spaß, Spaß, Spaß. Ich habe fiese Angebotenheiten, trink meinen Tee schon um 3. Ja, und das Fleisch, das ich mittags esse, muss eine ganze Woche abgehangen sein. Mein bester Freund schießt Wasserratten ab und verfüttert sie an seine Gänse. Meinst du nicht, in unserem Bett ist auch noch Platz für dich? Komm, Honey, wir machen einen Haushalt zu dritt. Komm, Honey, willst du nicht mit mir leben? Dann gibt's da ein Dutzend schwachsinnige Kinder, die sind im Kinderzimmer eingesperrt, haben verquollene Köpfe und dreckige Hälse, passen so richtig ins 20. Jahrhundert. Und vor dem Badezimmer stehen sie Schlange, so gegen 7.35 Uhr. Aber findest du nicht, hier gehört eine Frau rein, damit es richtig läuft? Du würdest dich gut machen, mit dem Kinderwagen auf der High Street. Komm schon, Honey, willst du nicht mit mir leben? Oh, Schatzen, das Personal ist ja so eine Hilfe. Als Köchin haben wir eine Hure. Und der Butler hat ihr ein Plätzchen freigemacht hinter der Tür von seiner Kombüse. Das französische Dienstmädchen hat keinen Funken Verstand. Sie kommt aus dem Crazy Horse. Und wenn sie strippt, kriegt der Chauffeur die Motten und der Hausbursche verdreht die Augen. Meinst du nicht, wir hätten alle Platz in diesem Haus? Meinst du nicht, in unserem Bett ist auch noch Platz für dich? Ventilator bloß. Wenn dir das Rückgrat knarzt und die Hände zittern, dein Herz zerbirst und dein Arsch auf Grundeis geht, deine Alte zankt und du sie keifen hörst, möchtest du am liebsten mit bloßen Händen morden. Niemand will das Tempo drosseln, jeder tritt nochmal aufs Gas, egal wo du auch bist. Jeder braucht ein Ventil. Wenn du in der Klemme steckst, eingekreist, ohne Chance, dein Gesetz im Leben ist die Waffe in der Hand. Uns schüchtert man nicht ein mit Schlägen, uns kriegt keiner klein mit Worten, macht keiner kaputt mit Betrug, werden's niemals lernen. Jeder versucht einen Fußtritt gegen seinen Schöpfer. Egal wo du bist, jeder muss mal Dampf ablassen. Was willst du dagegen machen? Was willst du machen? Jeder braucht ein Ventil, es sei denn, er braucht einen Ventilator. Auf dem Friedhof, wo wir verabredet sind, die Luft riecht süß, die Luft riecht dumpf. Er lächelt nie, sein Mund zuckt nur mal, die Luft klebt fett in seinen Lungen. Ich kenne jetzt seinen Namen, man nennt ihn Mr. D. Und bald wird er euch allen die Freiheit geben. Totenköpfe baumeln von seinem Hals. Meine Hände werden feucht und klamm. Ich hab getanzt, hab getanzt, hab mich ausgetanzt, hab getanzt mit Mr. D. Wird es Gift in meinem Glas sein? Wird es langsam oder schnell gehen? Ein Schlangenbiss, ein Spinnenstich, ein Belladonna-Trink aus einer Nacht von Toussaint? Habe ich mich versteckt in einer Ecke in New York und in West Virginia in den Lauf einer 44er geschaut? Nein, ich habe getanzt, habe mich ausgetanzt. Ich habe getanzt mit Mr. Death. Eines Nachts habe ich mit einer Dame in Schwarz getanzt. Sie trug Handschuhe und Hut aus schwarzer Seide, sah mich lüstern mit samt schwarzen Augen an. Ihr Blick war seltsam verschlagen und wissend. Dann sah ich, wie das Fleisch von ihren Knochen fiel. Die Augen in ihrem Schädel glühten wie Kohle. Gott hab erbarmen, es regnet Pech und Schwefel. Und ich hab getanzt mit Mr. D. Die Band ist auf der Bühne, wieder eine dieser Nächte. Der Drummer denkt, er wäre Dynamit. Ihr scharfen Ladies in Leder und Spitze. Tausend Lippen, die ich gerne schmecken würde. Ich hab nur ein Herz und das zerreißt es mir fast. Wer ist die kleine Schwarze mit dem blauen Haar? Gott, ich bin ja so spitz. Die würde ich gern mal auf die Matte legen. Sie ist brandheiß und hat ein geiles Fähnchen an. Mir geht's nicht um irgendein Puppengesicht oder um eine Peitschenlady vom Sado-Strich. Eine vollendete Nummer, das ist immer noch das Beste. Und mit dem Hochzeitskuchen kannst du mich. Aber was soll's, ich rede schon zu lang. Schätze, ich bring jetzt den nächsten Song. Ich hab nur ein Herz und das zerreißt es mir fast. Ich bring mich um für ein paar Kicks und Fix. Wenn du mich nicht schaffst, dann schafft mich eben eine andere. Die schöne Hanna hatte eine Pfirsichhaut. Ihre Augen waren haselnussbraun und ihre Nase war leicht gekrümmt. Wir verbrachten eine Nacht allein im Memory Hotel. Es liegt am Ozean. Ich schätze, ihr kennt es gut. In einer klaren Nacht hat sie mir den Atem geraubt, unten am Hafen. Ihr Haar war ganz nass von der Gischt. Hanna Baby war ein Girl wie Honig. Ihre Augen waren haselnussbraun, ihre Zähne etwas schief. Sie griff nach meiner Gitarre und begann sofort zu spielen. Sie sang ein Lied, das ging mir sofort ins Hirn. Sie fuhr einen Transporter, der grün und blau gestrichen war. Die Reifen waren durchgefahren, sie hatte schon manche Meile abgerissen. Und als ich sie fragte, wohin die Reise ging, wieder auf nach Boston, ich singe in einer Bar. Ich flieg heute runter nach Baton Rouge. Meine Nerven sind im Eimer, die Tour läuft nicht gut. Drüben in Texas ist die Rose von San Antonio. Und in mir nagt so ein komisches Gefühl. Am siebten Tag hingen mir die Augen aus dem Kopf. Wir hatten 10.000 Meilen und 15 Staaten hinter uns. An Frauen war überhaupt nicht mehr zu denken. Ich griff zur Flasche, stieg in die Falle und heulte. Was soll das Gelächter im 22. Stock? Ein paar Freunde von mir, sie treten die Türen ein und es wird wieder eine einsame Nacht im Memory Hotel. Die Stones wollten mal von ihrer Plattenfirma weg, schuldeten ihr aber noch eine Single. Und lieferten folgendes: Cocksucker Blues, Schwanzlutscher Blues. Ich bin ein einsamer Schuljunge und neu in der Stadt. Hab viel von London gehört. Jetzt wollte ich's mal wissen. Steh am Leicester Square rum mit einem schmachtenden Blick. Ich lehne an Nelsons Säule und keiner spricht mich an. Oh, wo krieg ich den Schwanz gelutscht, den Arsch gefickt? Ich hab zwar kein Geld, aber ich weiß immer, wohin damit. Ich frag den jungen Polizisten, ob er mich einlocht für die Nacht. Peaks haben wir ja auch auf dem Hof, manche sind ganz gut. Da besorgt er es mir mit dem Knüppel über den Kopf. Dem war wohl der Helm zu eng. Oh, wo krieg ich den Schwanz gelutscht, den Arsch gefegt? Ich bin nur ein armer Junge vom Land, aber ich weiß immer, wohin damit. Die Single ist nie erschienen, wie man sich denken kann. Aber der Text hat überlebt und wurde, damit jeder Selbstzensur üben konnte, in unserer Ausgabe separat gedruckt, eingelegt auf Recyclingpapier. Frank Zappa, das ist so wie die Direttissima, das ist 10 plus. Giftgrüne Fliegen sorgen durch seinen Kerker der Verzweiflung, Gefangene murren und pissen sich voll und kratzen ihr filziges Haar. Ein bisschen Licht durch ein Fensterloch, 100 Meter entfernt, ist alles, was sie je ahnen vom normalen Leben da draußen. Und es stinkt so schlimm, dass die Steine würgen und grünliche Tropfen weinen in dem Raum, wo der riesige Feuerspeier schnaubt. Da hört die Qual nie auf. Schmand und Fäulnis, Ratten und Rotz und Kotter auf dem Boden. 50 hässliche Soldaten, Mann, mit Speeren an der eisernen Tür, Messer und Dornen und Schießprügel und jedes erdenkliche Folterwerkzeug und ein finsterer Zwerg mit Eimer und Mopp, wo das Blut in den Abfluss gurgelt. Und es stinkt so schlimm, dass die Steine würgen und grünliche Tropfen weinen in dem Raum, wo der riesige Feuerspeier schnaubt. Da hört die Qual nie auf. Ein Fürst des Bösen ist ein dampfendes Schwein in der Kammer gleich nebenan. Er isst den Rüssel und die Füße zuerst. Die Lendenstücke sind alsbald verzehrt. Er säbelt sie ab mit geübter Hand. Dann steht er auf und schreit: Ein Fluch auf alle Menschen! Ein Fluch auf alle Menschen! Und es stinkt so schlimm, dass seine Knochen würgen und grünliche Tropfen weinen. In der Nacht der eisernen Wurst, da hört die Qual nie auf. Da hört die Qual nie auf. Von Zappa weiß man, dass er in der Zeit, wo er nicht so viel verdient hat, viel schlechtes LSD genommen hat. Gepanschtes aus der Badewanne. In L.A. im Sommer 69 ging ich nach Downtown und kaufte mir Wein, goss ihn runter, trank mich unter den Tisch und sagte: Passt auf, jetzt esse ich auch noch das Etikett. Ich bin ein Süffelmann, sieht man mir das nicht an? Heiliger Straußsack, ein Süffelmann. Konfektionsgröße 102, Taille etwa 75. Sehe eine prima Lady und quatsch sie zotig an. Sie schaut mich an, reckt den Daumen und sagt, zieh Leine, du Pemp-Bruder. Ich bin ein Süffelmann, sieht man mir das nicht an, heiliger Strohsack, ein Süffelmann. Ich ging aus Land und wer nicht dort war, ist mir glatt alles in die Hose gegangen. Auf dem Vorgartenrasen einer Lady mit Lockenwicklern. Ich hab mich ja so geschämt, aber ich bin ein Süffelmann, ich kann nichts dafür. Die ganze Nacht getrunken, bis ich rote Augen hab, in Mönstein gestolpert, Platzwunde am Kopf. Die edlen Klamotten verlaust, muss mich kratzen wie ein Hund, kann kein Wasser leiden und stinke wie ein Schwein. Gebt mir einen Dollar und einen Mantel dazu. Gebt mir einen Dollar und einen Mantel dazu. $5, Leute. Und ein paar Floorsheim-Schuhe. Honey, honey, baby, willst du nicht einen Mann wie mich? Honey, 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 willst du nicht einen Mann wie mich? Er war der Playboy-Typ, er rauchte Pfeife. Sein Lieblingsausdruck war erste Sahne. Er hatte einen irischen Setter. In einer Singles-Bar am Dienstagabend, der Mond schien schwach, die Band war stark. Sie tanzten den Bump. Es sah toll aus, ihre Zähne waren weiß, die Drinks waren billig. Für Damen gab's freien Eintritt. Er freute sich, ihre Bekanntschaft zu machen. Sie war eine Tipse, ihr Name war Betty. Ihre Lieblingsgruppe war Helen Reddy. Sie sprachen übers Wetter. Sie fühlte sich oft allein und war auch ein bisschen zu klein. Ihre Witze waren doof und ihr Lieblingssport war Hockey im Winter. Er himmelte sie an und meinte prompt, ein Sport mit einem Puck wäre bestimmt ganz toll. Er gab ihr einen Ellbogenstüpser. Mitgekriegt, Honey. Sie gingen was essen bei gedampfter Musik. Die Kerzen tropften vor sich hin und von einem echten Hippie wurden sie bedient. Der Reis war braun und organisch und bald fiel ihnen auf, dass die Gästeschar, die sich eben noch drängte, tja, immer dünner wurde. Er brachte sie nach Haus, in eine Wohnwagensiedlung. Sie wollte ihn nicht küssen, er versuchte zu ignorieren, aber es machte ihn sauer. Er nannte sie ein Luder, eine Schlampe, eine Hure, eine Zicke und eine Fotze und von Schluchzern geschüttelt wies sie ihm die Tür. Auf dem Sofa flennte sie. Sie flennt und sie flennt. Sie flennt. Sie linst durch den Vorhangspalt. Er sitzt in seinem Wagen. Doch die Batterie ist schlapp. Also fragt er sie, kann ich mal telefonieren? Und da lutscht sie ihm einen runter. Und das ist das Ende der Geschichte. Der Illinois-Klistierbandit. Der Illinois-Klistierbandit, ich höre, er treibt sich rum. Gott, die jammervollen Schreie der ganzen College-Fräuleins. Er bindet ihnen die Hände, er fesselt sie komplett und jeder pumpt er rein so einen ganzen Beutel voll Illinois-Klistierbanditensaft. Der Illinois-Klistierbandit, ich hab's im Radio gehört, Bloomington, Illinois. Er hat die Leute verschreckt und sich da rumgedrückt, von Farm zu Farm, hat einen Gummibeutel und einen Schlauch überm Arm, sucht sich eine rustikale Studentin, die er vielleicht vollpumpen will, der Illinois-Klistierbandit. Irgendwann bezahlt er dafür, Die Polizei wird sagen, sie sind verhaftet. Der Richter verwahrt ihn als speziellen Gast. Der Staatsanwalt verlangt einen geheimen Test und steckt seine dicken kleinen Daumen in die Taschen seiner Weste. Dann suchen sie die Geschworenen aus. Und der Richter wird sagen, keine zotigen Witze. Der Bandit wird reingeschleift und das heißt, dass er ihm ja kein Mitleid erweist. Heiße Seifenlauge. So geht man mit so einem um. Und der Bandit wird sagen, wieso hacken eigentlich alle auf mir rum? Na, warst du es? Gibst du es zu? Da ruft plötzlich eine von hinten, lass den Bandit in Ruhe. Bandit, bist du schuldig? Sag, wie lässt du dich ein? Lass den Unhold laufen, hört man eine andere schreien. Da sagt er, seht ihr, das muss denen gerade recht gewesen sein. Was wollt ihr eigentlich? Das muss denen gerade recht gewesen sein. Luschen, sie sind zu nichts gut. Wenn sie was machen sollen, haben sie nichts damit am Hut. Sie verplempern deine Zeit, sie verplempern meine. Kalifornien hat die meisten davon. Boy, die haben sie in rauen Mengen. Ehrenwort, die haben die meisten. Jede Firma tut sie sich leisten. Die haben die Luschen. Bei deinen Bremsen müssen sie passen. Du fragst sie, und wo ist jetzt mein Motor? Du kannst geifern und hauen und stechen, mit einer Reparatur ist nicht zu rechnen. Sie sind faul, sie lügen dich an. Sie bringen dich auf die Palme, Mann. Ehrenwort, dort gibt's die meisten. Jede Firma tut sie sich leisten. Komm, sag deinen Spruch, Bob. Ich hab ganz höflich gefragt, ob meine Car vielleicht bis Freitag fertig wird. Tja, Frankie, das ganze Wochenende ging drauf. Willst du was zum Vollknallen, Bob? Nix gemacht. Aber für Sonntag einen doppelten Lohn berechnet. Weißt du, egal was du machst, sie bescheißen dich. Dann schicken sie eine Rechnung, dass dir schwindelig wird. Und wenn du nicht blechst, mahnt dich ihr Computer, bis du mit dem Kopf durch die Decke gehst. Garantiert. Ich bin bescheuert, und das ist meine Frau. Tut gerade mit dem Brieföffner eine Torte verzieren. Alles, was wir haben, ist amerikanisches Fabrikat. Taugt zwar nichts, aber macht was her. Wir regen uns nicht auf, wenn was futsch geht und bricht. Wir rufen einfach ein paar Luschen an. Die kommen prompt und richten noch mehr Schaden an. Und wir sind so dumm, dass sie bei uns Schlange stehen. Gestern Mittag spielte das Klo verrückt, da sagt der Klempner. Ins Klo stopft man auch keine Monatsbinden. Die große Auskunft kostet mich einen halben Wochenlohn. Und am Tag darauf ist das Abflussrohr geplatzt. Geplatzt! Am nächsten Tag. Wir sind zig Millionen, sagen sie. Wir kriegen euch dran. Wir sind gewerkschaftlich organisiert, nur keine Sorge. Ihr kommt nicht drum rum. Wahrscheinlich ist es Gottes Wille, dass die Zivilisation zum Stillstand kommt. Und wir sind die, die dafür sorgen werden. Während eure Kinder schlafen und euer Fifi kackt, ihr könnt es Luschen nennen oder was euch gerade passt, doch wir wissen, ihr seid so geldgierig, dass ihr bei uns mitmacht. Wir kriegen euch dran. Wir kriegen euch alle dran. Valley Girl war der erste Song, den Frank für seine älteste Tochter geschrieben hat. Und das Ding wurde prompt eine Hitsingle. Ich glaube, Zappas letzte Hitsingle lag zu diesem Zeitpunkt 20 Jahre zurück. Valley Girl. Sie ist ein Valley Girl, sie ist ein Valley Girl. Ist klar, ist klar. Ein Valley Girl in einem Kleiderladen. Oh Gott, ist klar. Also, oh mein Gott, also oh, total. Encino ist so tierisch gut, du. Du, das heißt die Galeria, du, und lauter so kleine, klasse Schuhgeschäfte, du, Kleiderläden und so, du, da gehe ich zu gern rein. Ich kaufe mir die tollsten Miniröcke und Zeug. Es ist so tierisch, du, weil alle sind super, super nett, das ist voll tierisch. Da fährt sie den Ventura Freeway lang, hat gerade ein paar tierische Klamotten gekauft, wirft den Kopf, lasst die Mähne wehen, da hat einen ganzen Haufen nichts da drin. Jedenfalls, da sagt er, stehst du auf S&M? Sag ich, oh, genau, stell dir mal vor, du, ich in einem Leder-Teddy. Yeah, genau, tu mir weh, also echt, nicht mit mir, du. Hat der mich genervt, du, nennt mich ein Biest, weil er war total zu, du. Da sag ich, bunkert deine Visage, du, ey, in echt. Valley Girl, sie ist ein Valley Girl. Schon klar, sie ist die Unschuld vom Land. Es ist voll trüb. Mein Englischlehrer, du, der ist echt Mr. Bluh, in echt, als sowas von abartig, du. Hockt da und fingert an seinen Ringern rum. Weißt du, er flirtet mit sämtlichen Jungs in der Klasse. Also, du, total eklig, in echt, du. Also, echt würg. Finger in den Hals. Das Letzte, was sie ihrem Hirn abbringt, dreht sich darum, ob sie es fertig bringt, eine hauteng sitzende Jeans zu finden und wo sie eine Pediküre kriegt. Da gehe ich in so einen Salon, verstehst du, und will mir die Zehennägel machen lassen, du. Und die Lady sagt, oh mein Gott, ihre Zehennägel sind so vergammelt, sie. Du, das war voll peinlich. Sie sagt, oh mein Gott, sie, bunkern Sie mal diese Zehennägel in echt. Sie sagt, ich weiß nicht, ob ich das abkann, sie. Aber mir voll peinlich, du. Valley Girl, Valley Girl. Alles klar, Valley Girl, das ist unheilbar, Valley Girl. Unheilbar. Du, meine Mutter ist total verbiest, dass sie verlangt, dass ich das Geschirr spüle, du. Und dass ich die Katzenkiste sauber mache. Also echt, ist abartig, du. Würg, oh mein Gott. Ist ja nicht so, als ob ich komisch rede, du. In echt, ja. Was ist denn verkehrt dran, wie ich rede? Ich bin eine Wehr, weiß ich doch. Aber ich wohne in einem wirklich guten Viertel von Encino, drum ist es okay. Frankreich. Mit Auftritten in einem Zelt machen wir die Miete klar. Wenn man Zivilisten bumst, gibt es ein großes Terrain in Frankreich, unten in Frankreich, ganz im tiefsten Frankreich. Die Girls, die sind ganz gesalzen, die Jungs, die sind ganz süß. Das Essen ist nicht allzu mies und sie pissen auf die Straße in Frankreich, da unten im tiefsten Frankreich. Einen Kaffee haben die, der ätzt den Bäcker durch. Wenn man kacken will, muss man es im Stehen tun in Frankreich, ganz unten im tiefsten, tiefsten Frankreich. Sie haben Krankheiten, sowas hast du noch nicht gesehen. Und von ihrem mysteriösen Blowjob wird dein Pimmel ganz grün. In Frankreich, da unten im tiefsten, tiefsten Frankreich. Elvis hat gerade das Haus verlassen. Elvis hat gerade das Haus verlassen. Das sind seine Fußabdrücke da. Elvis hat gerade das Haus verlassen und steigt jetzt die Himmelsleiter empor. Ab und zu verschenkte er Cadillacs. Beim Sex behielt er die Unterhose an. Ja, er hatte Stil. Einteilige Anzüge mit weitem Schlag, da liegen sie auf einem Haufen. Aber er braucht sie jetzt nicht mehr, denn Jesus lächelt und ist ganz Ohr. Elvis hat gerade das Haus verlassen. Das sind seine Fußabdrücke da. Elvis hat gerade das Haus verlassen und steigt jetzt die Himmelsleiter rauf. Die Engel haben ihn alle gern. Er fächelt ihnen Kühlung zu mit feuchten Tröpfchen von seinem Taschentuch. Cherubim und Seraphim schwirren über ihn weg. Jesus, gib ihn uns zurück, er soll nicht tot sein, unser Elvis. Doch, Elvis hat gerade das Haus verlassen. Das sind seine Fußabdrücke. Da. Elvis hat gerade das Haus verlassen und steigt jetzt die Himmelsleiter empor. Was soll's, wenn er aussah wie ein läufiges Warzenschwein? Er weiß, wir lieben ihn alle. Wir wollen ihm nur beim Essen zusehen. Also richtet seine Hotelsuite her und bringt den King zurück für den Mann auf der Straße. Elvis hat gerade das Haus verlassen. Das sind seine Fußabdrücke. Da. Elvis hat gerade das Haus verlassen. Er ist da oben bei Jesus. Auf einem großen lila Thron. Dankeschön fürs Zuhören.